Deutscher Steuerberater-Talk, der Podcast zur Konferenz. Präsentiert vom Deutschen Steuerberaterverband.
Herzlich willkommen, mein Name ist Björn Lüß und ich begrüße heute Herrn Dr. Robert Meyer, Vorstandsvorsitzender von DATEV, dem Software-Spezialisten des steuerberatenden Berufsstands. Hallo, Herr Dr. Meyer.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Dr. Meyer, wie hat sich Ihr Unternehmen in den letzten 16 Monaten verändert, vielleicht so ein bisschen mehr seit der Pandemie?
Also ich glaube, was in den letzten 16 Monaten die signifikanteste Veränderung war, dass wir in Spitzenzeiten mit fast 90% unserer Mitarbeitenden virtuell gearbeitet haben, also Neudeutsch, dass unsere Mitarbeitenden im Homeoffice waren. Das hat uns jetzt Gott sei Dank nicht überraschend getroffen, weil wir haben ohnehin eine mobile Arbeitsplatzstrategie ausgearbeitet gehabt, und zwar vor der Corona-Pandemie. Insofern war das jetzt für uns nichts, was uns wirklich auch an den Rand gebracht hat, der Belastbarkeit, sondern wo wir gut drauf vorbereitet waren. Was an der Stelle aber natürlich für uns bezeichnend war, dass wir gesehen haben, dass insbesondere bei unseren Mitgliedern, bei den Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, Rechtsanwälten, sich in dieser Zeit etwas sehr deutlich offenbart hat, und zwar auch die Notwendigkeit, auch auf kollaborative digitale Prozesse umzustellen. Das bedeutet, dass wir in Spitzenzeiten bis zu 10.000 mobile Arbeitsplätze in der Woche eingerichtet haben, auch um unsere Mitglieder in dieser Situation, in dieser außergewöhnlichen Situation arbeitsfähig zu halten.
Wieso waren Sie im Vorfeld schon auf das mobile Arbeiten ausgerichtet? Und wie haben Sie dann diese Welle von Neuanfragen abarbeiten können?
Also diese mobile Arbeitsplatzstrategie, die war schon seit längerer Zeit bei uns in der Strategie verhaftet. Das war etwas, was wir gesehen haben, die Notwendigkeit auch erkannt haben, auch hier zu virtualisieren, auch unsere Mitarbeitenden an der Stelle ein bisschen flexibler auch in die Arbeit einzubinden. Auf der anderen Seite, was uns in dieser Zeit natürlich auch zugute gekommen ist, dass wir einen Transformationsprozess angestoßen hatten, auch vor der Pandemie, vor der großen Veränderung, die hier auf uns zugekommen ist. Das heißt, wir waren in der Lage, während dieser Pandemie relativ flexibel zu arbeiten. Die Teams waren auch flexibel, koordinierbar, einsatzfähig und auch arbeitsfähig während dieser Zeit. Und das hat uns natürlich sehr geholfen.
Sie haben eben gesagt, 10.000 Anfragen in der Woche. Zum einen, wie wurde so eine Anfrage kommuniziert und wie dringend war das?
Also nachdem wir eigentlich zu unseren Mitgliedern einen sehr, sehr engen Draht haben, eine sehr unmittelbare Beziehung, ist es natürlich sehr, sehr schnell auch bei uns aufgeschlagen. Also da glühten quasi auch die Drähte. Und wir haben dann natürlich bei unseren Mitgliedern vor Ort versucht, einfach auch über die virtuelle Plattformen das Ganze umzusetzen. Natürlich, ich sage mal, Kanzleienmitglieder, die im Vorfeld eher analog gearbeitet haben, das war in der Pandemie nicht mehr möglich. Da waren teilweise, ich sage mal, Situationen, wo Wäschekörbe vor die Tür gestellt wurden, mit der Bitte, die dann doch bitte danach erst abzuholen, wenn derjenige dann wieder das Haus verlassen hat. Das war natürlich keine darstellbare Option für eine, ich sage mal, reibungslose Zusammenarbeit, auch mit den Mandanten. Und deshalb kam das relativ schnell, dieser Peak im Jahr 2020, und den galt es natürlich abzuarbeiten.
Der Berufsstand an sich, wie sind die aufgestellt digital?
Also vor der Pandemie haben wir das Ganze gemessen. Wir haben eine Kundenclusterung vorgenommen, um einfach mal festzustellen, wie denn die digitale Affinität sich auch messen lässt, wie sie ausgeprägt ist. Und da hatten wir Anfang 2020 noch rund 14% von digitalen Vorreitern. Also das sind Kanzleien, die also wirklich alle Tools einsetzen und umsetzen, die sie möglichst digital arbeiten lassen. Und aktuell hat sich dieser Wert auf gut 21% erhöht. Ich sage ganz bewusst verbessert. Das zeigt eigentlich auch schon, dass die Pandemie ein Stück weit ein Digitalisierungskatalysator war, dass die Notwendigkeit zur Digitalisierung, zum kollaborativen Arbeiten auch deutlich stärker um sich gegriffen hat im Berufsstand.
Das heißt aber auch, dass 79% noch nicht so aufgestellt sind, wie Sie sich das vielleicht wünschen würden. Was ist denn da ein Worst-Case-Szenario? Was droht denn, wenn man diese Schritte nicht mitgeht?
Also vom Grundsatz ist es ja so, dass wir, was das Thema digitale Transformation schon seit Jahren unterwegs sind, natürlich auch versuchen, unsere Mitglieder in diese Richtung zu bewegen, Brücken zu bauen, um sich auch in diese Richtung zu transformieren. Ich muss aber an der Stelle auch ganz klar sein, das Thema ändert sich im Augenblick mit einer rasanten Geschwindigkeit. Und ich glaube, diese tradiert arbeitenden Kanzleien, die werden es perspektivisch schwer haben, auch den Anforderungen ihrer Mandanten gerecht zu werden, die natürlich das auch nachfragen, das virtuelle, das kollaborative Arbeiten ohne Medienbrüche, sprich papierlos.
Was sind denn weitere Vorteile, die im Feld der Digitalisierung liegen?
Also auf der einen Seite ist es natürlich so, wenn die Daten einmal digitalisiert sind, dann können sie medienbruchfrei weiter verarbeitet und bearbeitet werden. Das reduziert natürlich auch dann die Fehleranfälligkeit, weil wenn ich einmal ein Datum, ein Momentum in einem digitalen Format habe, dann ist es in der Regel auch nicht mehr so, dass ich durch Eingabefehler da auch an der Stelle was verändern kann. Ich glaube, das ist relativ schnell nachvollziehbar. Sehr, sehr wichtig ist aber auch, meines Erachtens ein Thema, das vielleicht noch nicht so präsent ist, dass wir einfach auch Daten brauchen als Rohstoff in Zukunft und mit diesen zu arbeiten. Das heißt, natürlich ist es angezeigt, dass möglichst viele diese digitale Transformation mitmachen, um auch diesen Rohstoff in Zukunft besser zu verarbeiten und bearbeiten zu können.
Wie sieht's aus mit der Attraktivität als Arbeitgeber? Fachkräftemangel herrscht überall, auch in dieser Branche. Wie muss ich da aufgestellt sein, um auch bei jüngeren Menschen, die nachwachsen, attraktiv zu sein?
Ja, das ist meines Erachtens auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, das Thema Fachkräftemangel. Ich glaube auch, dass der Berufsstand mit dieser Transformation, mit diesem vermehrt digitalen Arbeiten deutlich interessanter noch wird, als er es ohnehin schon ist. Warum ist das so? Ich sage mal, wenn ich eine Kanzlei habe, wenn ich ein Steuerberater bin, der diese Prozesse vollumfänglich einsetzt, dann erspare ich mir natürlich viele Arbeiten, die repetitiv sind, die wiederholbar sind und habe dann natürlich mehr Ressourcen, mehr Zeit, um vielleicht mehr wertschöpfende Tätigkeit durchzuführen, weniger Deklaration, mehr Beratung. Das heißt, auch das Thema Beratung ist etwas, was natürlich junge Menschen vielleicht auch anders anspricht, als wenn sie sagen, naja, ich bin ja nur derjenige, der hier Deklarationsaufgaben ausführt. Man darf natürlich den Berufsstand jetzt nicht als rein Deklarator sehen, das wäre auch falsch. Aber ich glaube, dass diese Transformation, der Shift hin, dass man weg von den repetitiven manuellen Tätigkeiten mehr hin zu diesen, ich sag mal, wertschöpfenden, beratungsintensiven Dienstleistungen kommt, das macht den Berufsstand noch attraktiver. Und ich glaube, dann ist das Thema Fachkräftemangel aus meiner Sicht auch nicht mehr die große Herausforderung, weil ich glaube, dann spricht sehr, sehr viel mehr für den Berufsstand als vielleicht noch in der Vergangenheit.
Wenn Sie von Wertschöpfung sprechen, wie ist es denn aus betriebswirtschaftlicher Sicht? Wahrscheinlich muss ich erstmal investieren, aber das bekomme ich dann auch relativ schnell zurück, oder?
Also ich glaube, insbesondere wenn man jetzt sich die neuen Technologien ansieht, ist das Thema Invest vielleicht nicht so stark im Fokus, weil vieles läuft natürlich virtuell, läuft über Cloud-Dienstleistungen und das bedeutet im Umkehrschluss, dass ich natürlich jetzt auch meinen Capital Expenditure, also das, was ich auf einmal in die Hand nehmen muss, wo ich in Serverinfrastruktur investieren muss, dass es im Vergleich zur Vergangenheit, wo ich alle paar Jahre neue Server mir kaufen musste, das wird natürlich auf den Cloud-Dienstleister verlagert. Auf der anderen Seite ist es natürlich für mich auch ganz wichtig, hier an der Stelle festzustellen, das bedeutet natürlich auch einen Wandel in der Kultur, im Bewusstsein, im Mindset. Weil ich muss natürlich auch meine Mitarbeitenden, auch der Kanzleiinhaber, muss das natürlich vorleben. Ich muss natürlich diese neue Welt auch annehmen, um das dann umsetzen zu können. Und ich glaube, das bedeutet am Ende auch eine deutliche Steigerung der Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Aber ich muss, und ganz klares Petitum an der Stelle, ich muss meine Mitarbeitenden auch mitnehmen. Ich muss sie ausbilden. Ich muss sie auf diese neue Welt auch vorbereiten.
Wie nehmen Sie denn dann Ihre Kundinnen und Kunden mit?
Also wir sind, was das Thema anbetrifft, natürlich als der IT-Dienstleister des Berufsstands schon seit langem gefordert. Auch das ist eine Sache, die ich mir persönlich auf die Fahne geschrieben habe, auch hier die Überzeugungsarbeit zu leisten, dass das in Zukunft auch die Wertschöpfung im Berufsstand noch stärker nach vorne treibt. Wie nehmen wir den Berufsstand mit? Ich mache es mal an einem konkreten Beispiel. Wir hatten ein Projekt auf den Weg gebracht, das heißt Start Digital, wo wir unseren Mitgliedern die Möglichkeit gaben, sich an einem Projekt zu beteiligen, aber natürlich auch mit der Maßgabe, dann am Ende einen bestimmten Prozentsatz ihrer Mandanten digital zu bearbeiten. Dort haben wir ihnen quasi Schritt für Schritt den Weg in eine digitale Kanzlei, in ein digitales, kollaboratives Miteinander aufgezeigt. Und am Ende dieses Prozesses haben sehr, sehr viele Kanzleien, die dort mitgemacht haben, diesen Weg auch umgesetzt. Und man konnte dann auch messbare wirtschaftliche Vorteile für die Kanzleien auch in den Prozessen in der Struktur messen.
Lassen Sie uns mal in die Zukunft schauen. Was sind denn da die Herausforderungen, aber auch die Chancen und vielleicht auch Produkte, die von DATEV kommen?
Also ein Thema, was zuallererst in dem Zusammenhang einfällt, ist natürlich das Thema künstliche Intelligenz. Da sind wir im Augenblick auch intensiv dabei, auch nicht nur zu forschen, sondern auch umzusetzen. Ganz konkretes Beispiel, Automatisierungsservice Rechnung. Das heißt, da wird für den Steuerberater automatisch werden dort entsprechende, ich sag mal, Prozesse bearbeitet, was natürlich auch einen Effizienzfortschritt bedeutet. Nächstes Thema ist das Interface. Wie gebe ich auch Daten in Systeme ein? Da sind wir dabei, an einem Sprachinterface zu arbeiten, um auch die Eingabe von Daten deutlich einfacher, teilweise intuitiv zu gestalten. Ich mache es mal an einem Beispiel fest. Ich glaube, dann kann man sich sehr leicht vorstellen, wo dann auch den Vorteil für den Steuerberater zu sehen ist. Wenn ich jetzt beim Mandanten bin, eine gewisse Beratungsleistung vor Ort durchgeführt habe, ich sitze im Auto, fahre zurück in die Kanzlei. Wenn ich in der Kanzlei bin, habe ich es entweder vergessen, ich weiß es nicht mehr genau, oder ich habe andere Dinge, die plötzlich das Thema überlagern. Ich kann das Ganze über ein Sprachinterface aus dem Auto raus, kann ich zum Beispiel sagen, ich war bei Mandanten Müller, 2 Stunden betriebswirtschaftliche Beratung in Sachen, was weiß ich, Unternehmensnachfolge. Und dann kann dieses System diese Daten erfassen, kann sie auch in einen strukturierten Datensatz umwandeln und dann brauche ich mir keine Gedanken mehr machen.
Die Spracherkennung, das habe ich verstanden. Jetzt gibt es noch ein anderes Programm, an dem Sie arbeiten, oder Tool Wise. Können Sie da mal was zu sagen?
Ja, eigentlich brauche ich nicht viel dazu sagen, weil der Name ist ja eigentlich schon ein Programm an der Stelle. Das ist ein auch KI-basiertes System, das aus verschiedenen Datenquellen, die uns zur Verfügung stehen, für das Mitglied, für unsere Steuerberater, proaktiv Informationen zusammenstellt, dass man zum Beispiel auch in Zukunft gar keine Fristen mehr versäumen kann, weil das Programm dann auch umfassend aus verschiedenen Datenquellen einfach die Informationen generiert, die der Berater in dem Augenblick auch wirklich braucht für seinen produktiven Arbeitseinsatz.
Das sind ja eigentlich alles Sachen, die Sie hier vorstellen, die das Arbeitsleben deutlich vereinfachen. Jetzt reden wir aber immer noch über 79%, die diesen Schritt noch nicht gewagt haben. Ist das eine Generationenfrage oder ein Generationenproblem? Und können Sie nachvollziehen, dass vielleicht Semester, die nicht zu den Digital Native gehören, da Berührungsängste haben, und kann man die nehmen?
Also ich glaube, auf den ersten Blick möchte man natürlich, ich sag mal, den einfachen Lösungsansatz wählen, dass man sagt, das ist ein Generationenthema. So einfach ist es aber nicht. Nicht nur, weil ich selber vielleicht auch nicht mehr zur Generation Digital Native gehöre, beschäftige ich mich trotzdem intensiv mit diesen Themen. Und nicht nur, weil ich es muss als CEO eines IT-Dienstleisters, sondern weil es einfach auch Spaß macht, weil es auch eine gewisse Faszination mitbringt. Ich glaube, man muss an der Stelle vielleicht diese 3 Cluster nochmal aufmachen. Wir haben auf der einen Seite die digitalen Vorreiter. Wie gesagt, die sind unterwegs in diesem Bereich. Das sind die 21%. Das sind die, die extrem auch fordern. Die versuchen also wirklich alles, was an Möglichkeiten besteht, umzusetzen. Dann haben wir, ich sag mal, die sogenannten digitalen Optimierer. Die bewegen sich so ein bisschen zwischendrin. Die haben die Notwendigkeit schon erkannt, dass sie was tun müssen. Denen fehlt vielleicht an der einen oder anderen Stelle wirklich nochmal der Impuls, dann auch wirklich tätig zu werden. Oder, muss man fairerweise auch sagen, vielleicht auch die zeitlichen Ressourcen. Und an der Stelle muss man natürlich auch als IT-Dienstleister hier Brücken bauen, um einfach aufzuzeigen, mit welchen Prozessen man starten kann. Man muss ja nicht auf einmal alles umsetzen, um dann plötzlich morgen digital unterwegs zu sein, sondern man kann einzelne Prozessschritte wählen. Und dann gibt es als 3. Cluster gibt es noch die tradiert arbeitenden Kanzleien. Die sind im Augenblick sehr, sehr erfolgreich auch noch am Markt unterwegs. Das ist vielleicht auch nochmal ein Aspekt, den man berücksichtigen muss. Das sind ja nicht die, die automatisch wirtschaftlich schlecht sind. Das sage ich hier an der Stelle ganz bewusst und explizit. Aber das sind die natürlich vielleicht auch, wo die Mandanten den Druck noch nicht aufbauen, dass sie sagen, du, ich möchte mit dir in diese digitale Welt migrieren. Deshalb wird es aus meiner Sicht in den nächsten Jahren sicherlich einen Shift, eine Veränderung geben von diesen tradiert Arbeitenden hin zu den digitalen Optimierern, und vielleicht sogar lassen die einen Sprung aus oder überspringen eine Klasse und kommen dann gleich zu den digitalen Vorreitern.
Wie wichtig ist das denn für ein Gesamtverständnis, dass Deutschland zum Beispiel als Ganzes digital auch mal einen großen Schritt macht, auch flankiert von der Politik? Da dann auch natürlich die Frage an Sie, gibt es da Forderungen? Was würde der Branche helfen? Was bräuchte man da für Linien?
Ich könnte mir jetzt mal auch wieder die üblichen Verdächtigen ausmachen. Jeder wird wahrscheinlich jetzt auf seiner Liste, auf seinem Zettel 3 Punkte stehen haben. Vielleicht auch die Forderung an eine neue Bundesregierung an erster Stelle. Ich meine, das bekommt jeder von uns mitleidvoll, wenn er auf der Autobahn unterwegs ist und alle 5 Minuten bricht die Verbindung ab, selbst auf der Autobahn. Also Stichwort Netzausbau. Bandbreite, ein ganz wesentliches Thema. Das ist die Grundvoraussetzung für die digitale Transformation auch unserer Volkswirtschaft. Ein weiteres Thema, was ich an der Stelle auch ansprechen möchte, und da würde ich sagen, versuche ich mal so ein bisschen die Balance zu halten. Auf der einen Seite Digitalisierung des Mittelstands an sich. Wir haben 99% der Unternehmen in Deutschland sind kleine mittelständische Unternehmen. Allein die Zahl zeigt schon, wenn es hier nicht funktioniert mit der digitalen Transformation, dann haben wir ein ernsthaftes Problem. Auf der anderen Seite, und ich habe ja gesagt, ich spreche von der Balance, muss man meines Erachtens auch ganz klar die Forderung aufstellen. Das erwarten wir auch von der Verwaltung. Stichwort E-Government. Es kann nicht sein, dass eine Verwaltung, ich sag mal, noch in alten preußischen Zyklen arbeitet, wir aber auf der anderen Seite schon in ganz anderen Zeiten unterwegs sind. Also da auch eine ganz klare Forderung. Das muss in den nächsten Jahren gelingen. E-Government, das Stichwort habe ich gerade genannt, ist ein sehr, sehr wichtiges. Darüber hinaus, und das Thema ist meines Erachtens fast schon abendfüllend, müssten wir meines Erachtens auch die Leitplanken definieren. Wir brauchen auf der einen Seite Standards, aber Standards, die uns nicht so sehr einengen. Zum Beispiel das Thema künstliche Intelligenz. Wir arbeiten ja auf europäischer Ebene auch an einem Framework. Was darf künstliche Intelligenz, was darf sie nicht? Und ich glaube, wir sollten da auch vorsichtig sein und uns vielleicht auch so ein bisschen immer wieder im Zaum halten, dass wir nicht überregulieren, was wir in Europa an Teilen ja gerne machen. Vielleicht abschließend noch ein Thema, was das Thema Leitplanken künstliche Intelligenz anbetrifft. Ich glaube, wir brauchen auch ein neues Mindset. Wir haben vielleicht insbesondere auch in Deutschland, jetzt gehe ich mal wieder zurück zu uns, zu unseren eigenen Themen, wir sind vielleicht auch, was das Thema Kultur auch im Bereich unserer Volkswirtschaft anbetrifft, vielleicht an einer Stelle noch einen Schritt hinten dran. Wir müssen meines Erachtens auch eine Kultur des Scheiterns zulassen. Wir müssen auch in der Lage sein, dass wir Scheitern nicht mehr als Malus, als Mangel ansehen. Das muss meines Erachtens auch sehr, sehr viel früher schon kommen. Das muss in der Ausbildung der Kinder, muss sich das schon zeigen, dass man vielleicht auch einmal auf die Nase fallen kann. Wichtig ist, dass man einmal mehr aufsteigt, als man hinfällt. Das ist in Deutschland ein Thema, wo ich glaube, die German Angst dringt da immer wieder so ein bisschen durch. Die spürt man allenthalben. Ich glaube, das ist ein Thema. Wir müssen nicht Sachen fünfmal testen. Vielleicht muss man auch mal wirklich einmal ein Projekt oder einen Piloten gegen die Wand fahren lassen. Und dann fängt man einfach nochmal an und nimmt das, was man vorher als Scheitern genannt hat, einfach als Erfahrung, um es beim nächsten Mal besser zu machen.
Letzte Frage. Die Pandemie, so wie ich es verstanden habe, Ihr Unternehmen hat es als Chance begriffen, andere als Warnschuss und dann auch als Chance. Glauben Sie, dass der Schuss laut genug war, dass auch das Land und auch andere Branchen den als solchen verstanden haben?
Also ich sag mal, wer den Schuss nicht gehört hat, ich glaube, der hat ein ganz anderes Problem. Also wer in diesen, ich sag mal, 16 Monaten oder 2 Jahren, in der wir uns in der Pandemie befanden, und wir befinden uns ja noch mittendrin, wer nicht gesehen hat, wo man plötzlich in Situationen kommt, die man sich vorher vielleicht überhaupt nicht hat vorstellen können, der muss möglicherweise wirklich nochmal in sich gehen und überlegen, ob das Thema nicht wirklich der Impuls, der Katalysator war, um einfach das Thema digitale Transformation als Ganzes anzunehmen und vielleicht einfach nochmal das Gaspedal nochmal ein Stückchen weiter durchzudrücken. Also eigentlich sollten wir es alle gehört haben.
Dann hoffen wir das Beste. Dann haben Sie vielen Dank, Herr Dr. Meyer, und weiterhin viel Erfolg mit DATEV.
Dankeschön, vielen Dank.
Mehr zum Podcast und zum Deutschen Steuerberatertag finden Sie online auf www.steuerberatertag.de.